HR Info. Corona kompakt am Montagmorgen.
Es endet fatal an die freikirchliche Veranstaltung im Elsass im Februar, die erheblich zur Verbreitung des Coronavirus in Frankreich beigetragen hatte. Nach einem Gottesdienst in einer Gemeinde der Baptisten in Frankfurt wurden bei vielen Teilnehmern das Coronavirus nachgewiesen. Dieser Gottesdienst hat vor 2 Wochen stattgefunden, kurz nachdem es überhaupt wieder erlaubt worden war, Gottesdienste zu feiern. Andreas Heigen ist unser Reporter, der sich die ganze Sache näher angesehen hat. Von ihm wollte ich heute Morgen wissen, die Menschen, die sich angesteckt haben, die leben nicht nur in Frankfurt. Wie viele sind denn betroffen?
Also es sind momentan mindestens 107 mit den Wohnsitzen in Frankfurt und 3 weiteren hessischen Landkreisen. Das hat der Sozialminister Kai Klose gestern auch nochmal gesagt. Also in Frankfurt sind es auf jeden Fall mehr als 40. 26 Infizierte wohnen im Wetteraukreis, 17 in Hanau, also das ist der Main-Kinzig-Kreis. Und auch der Hochtaunuskreis soll betroffen sein.
Wie viele der Infizierten sind denn inzwischen tatsächlich an Covid-19 erkrankt? Ist das bekannt?
Das ist nicht gänzlich bekannt. Ich kann das stichpunktartig sagen. Also in Frankfurt ist es wohl so, da haben wir eine Information von dem Leiter des Gesundheitsamtes der Stadt. Das ist René Gottschalk, der sagt, die meisten sind weitaus gut beieinander. Also da ist man nicht sonderlich krank. Und es ist bekannt, dass eine Person wohl im Krankenhaus sein würde. Das kann natürlich jetzt sich im Laufe der Zeit schon wieder geändert haben. Dann ist es in Hanau so, da gibt es ja momentan 17 bekannt Infizierte. Da sagt der Krisenstabsleiter Daniel Freimuth, dass man noch nicht genau wüsste, wie es diesen 17 Menschen geht.
Nun sind ja die Regeln bekannt, die bei Gottesdiensten eingehalten werden müssen, Abstandsregeln und mehr, auch Desinfektionsmittel, die bereitstehen müssen. Was sagt denn die betroffene Gemeinde dazu? Wie kann es sein, dass sich bei einem Gottesdienst dort so viele Menschen angesteckt haben?
Auch das ist momentan noch nicht ganz klar. Man hat sich, wie gesagt, an die Regeln, die da gelten für diese Gottesdienste, hat man sich dran gehalten. Abstandsregeln, Desinfektionsmittel waren auch da. Und es gibt ja mittlerweile auch die Theorie, dass man sagt, naja, die haben sich nicht dort vor Ort angesteckt, sondern eben auf dem Nachhauseweg möglicherweise oder auch eben dann, als sie dann in ihren Städten wieder zurückgekehrt waren, haben Freunde, Verwandte angesteckt. Diese Theorie teilt auch eben das Frankfurter Gesundheitsamt.
Das A und O, um die Ausbreitung von Corona einzudämmen, ist ja zu identifizieren, wer hatte mit wem Kontakt, wen müsste man warnen.
Genau.
Das ist die Aufgabe der Gesundheitsämter. Die konnten offenbar nachverfolgen, wer tatsächlich im Gottesdienst war, hat da alles funktioniert?
Genau, man hat nach und nach das nachvollziehen können. Es gibt da auch ein paar Beispiele, zum Beispiel aus dem Wetteraukreis. 26 Infizierte gibt es ja offiziell dort. Man hat dann weitere 76 Menschen in Quarantäne geschickt. Dann konnte man zum Beispiel, das ist dann in Kaben-Petterweil herausfinden, dass ein Kindergartenkind auch positiv ist. Man hat das getestet, hat dann die anderen Kinder in dieser Notbetreuung momentan ja getestet, auch die Erzieher getestet und auch da hat sich kein weiterer Mensch angesteckt. Und in Frankfurt ist es so, dass man die Fälle nachverfolgen will und eben versucht zu testen, zu testen, zu testen.
Wenn man sich die Gesamtlage anschaut, was dort passiert ist, das deutet doch darauf hin, dass dieses Virus eben doch sehr agil ist. Ist das ein Beleg dafür, auch wie wichtig eben diese Corona-Maßnahmen, die Hygieneregeln tatsächlich sind?
Absolut, möglicherweise sogar mehr als vorher, wenn man das mal so vorsichtig sagen darf, weil es eben die Lockerungen gibt. Und das hat auch der Minister Klose nochmal betont, ich darf das mal zitieren, diese Situation zeigt, wie wichtig es ist, dass wir alle gerade während der Lockerungen, die jetzt wieder möglich gemacht werden, wachsam bleiben und nicht leicht werden, denn das Virus ist weiterhin da und will sich verbreiten.
Wie gehen die Behörden jetzt weiter vor in diesem Fall?
Man versucht, die Einzelfälle nachzuvollziehen, dann auch Menschen, wie es im Wetteraukreis jedenfalls geschehen ist bisher, im Zusammenhang mit den 26 Fällen in Quarantäne zu schicken, wenn man weiß, okay, die hatten Kontakt. Das ist das, was wahrscheinlich jetzt verstärkt in den nächsten Tagen passieren wird.
Die Schulbänke in Hessen haben sich ja in der vergangenen Woche wieder gefüllt. Nach den Abschlussklassen sind nun noch viele weitere Jahrgangsstufen in einer Einführungsphase wieder am Start. Das ist eine organisatorische Herausforderung für die Schulen. Klassen müssen da aufgeteilt werden, um Abstandsregeln einzuhalten. Die Pausen müssen versetzt organisiert werden, um nur wenige Beispiele zu nennen. Matthias Döbel ist der Vorsitzende des Interessenverbandes hessischer Schulleitungen. Von ihm wollte ich vor der Sendung wissen, welche Reaktionen haben Sie bislang von Ihren Kolleginnen und Kollegen gehört? Kann man schon wieder ansatzweise so etwas wie Unterricht abhalten? Ist das schon der Unterricht, wie wir ihn eigentlich kennen?
Nein, Herr Schlierige, so etwas wie normaler Unterricht ist das natürlich noch nicht. Schon allein, wenn man bedenkt, wie viel Zeit die Hygieneregeln um das Händewaschen in Anspruch nehmen. Aber die Lehrkräfte aller Schulformen berichteten aber übereinstimmend, dass alle Beteiligten die ersten Tage sehr positiv erlebt hätten. Viele Kinder berichteten, was sie in den vergangenen Wochen erlebt haben. Und die Berichte erschreckten sich natürlich von endlich verstehe ich mich ganz toll mit meinen Geschwistern bis hin zu meine Eltern haben sich getrennt oder meine Mutter hat den Job verloren.
Da waren ja dann die Mitschüler und auch die Lehrerinnen und Lehrer durchaus auch mit ganz neuen Situationen konfrontiert.
Das ist korrekt. Das kam natürlich jetzt in diesen 2 Tagen sehr geballt, weil wir die Kinder ja sehr, sehr lange auch nicht gesehen haben. Aber was man auch sagen kann, gerade die Gruppeneinteilung der wenigen Kindern, das war doch sehr, sehr günstig gewesen. Und in den Lernbereichen konnten wir natürlich feststellen, dass einige Familien sehr intensiv mit ihren Kindern haben arbeiten können und andere waren dazu fast gar nicht in der Lage. Und das wird auch in den kommenden Wochen natürlich eine unserer herausforderndsten Aufgaben werden, hier wieder eine entsprechende Struktur zu schaffen und Lernstände entsprechend wieder herzustellen.
Kinder zu bändigen und ständig zu ermahnen, doch den Abstand einzuhalten, also die Hygieneregeln einzuhalten, das wird sehr schwierig. Das hatte man im Vorfeld immer wieder gehört. Wie hat sich das denn entwickelt? Wie gehen die Kinder und die Jugendlichen um mit dieser neuen Situation?
Das Verhalten der 5. bis 7. Jahrgangsstufen und auch der höheren Klassenstufen in den weiterführenden Schulen waren sehr diszipliniert, das können wir sagen. Die Schüler trugen Gesichtsmasken, befolgten die Anweisungen und wirkten eher leicht verunsichert wegen der ungewohnten Situation. Und schwierig ist natürlich im Bereich der Grundschule, dass gerade jetzt Formate wie das handlungsorientierte, Partner- oder gruppenzentrierte Unterrichtsformen nicht stattfinden können und dass weitgehend frontal gearbeitet werden muss.
Sie mussten ja vieles neu regeln in den Schulen, kleinere Klassen, Sie haben es gerade angesprochen, die brauchen auch mehr Räume. Das Rein- und Rausgehen dauert schlicht und ergreifend länger. Es gibt eine ganze Menge Vorgaben, die noch gemacht werden vom Ministerium in Wiesbaden. Sind die soweit in Ordnung oder wünschen Sie sich da Änderungen?
Wir können mit den Vorgaben eigentlich ganz gut leben. Die Schulen werden das Konzept, jede Schülerin, jeder Schüler kommt 2-mal in der Woche in die Schule weiterverfolgen. Was wir in den kommenden 3 Wochen auf jeden Fall aber benötigen werden, sind hessenweite regionale Corona-Expertengremien. Diese Gruppen benötigen wir, um zeitnah effektiv auf mögliche regionale Infektionsszenarien reagieren zu können. Wir wissen natürlich nicht, welche Krisenentwicklung wir in den kommenden Wochen erleben werden. Ich nenne mal ein einfaches Beispiel, beispielsweise die Einrichtung einer Corona-Hotline ausschließlich für Schulleitungen. Auch die Bereitstellung eines Corona-Etats, und da ging ja auch so Ihre Frage ein bisschen hin in diese Richtung, auf Seiten des Schulträgers wäre aus unserer Sicht sehr sinnvoll. Dann könnten die Schulen flexibel über dieses Budget die notwendigen Schutzschilde, Plexiglasschilde in den Sekretariaten und die Dinge, die vor Ort gebraucht werden, zeitnah selbstständig anschaffen. Und das dauert hier und da doch ein bisschen zu lang und ist noch unzureichend geregelt.
Kommende Woche, am 2. Juni, sollen dann alle Klassenstufen wieder in die Schule zurückkehren. Sind Sie darauf ausreichend vorbereitet, auch die Kolleginnen und Kollegen in den anderen Schulen?
Daran arbeiten wir schon in der Tat. Für Schulen mit einem hohen Anteil von Lehrkräften in der Risikogruppe wird das zentrale Problem die Gewährleistung aller Präsenzunterrichte parallel zur Notbetreuung sein. Und dann darf in manchen Schulen auch wirklich niemand mehr krank werden. Die staatlichen Schulämter unterstützen die Schulen durch Abordnungen von Personal der Nachbarschulen. Auch das funktioniert ganz gut. Und hier spüren wir mittlerweile doch eine große Solidarität der Schulen untereinander. Es wird aber auch darum gehen, den Eltern gegenüber zu kommunizieren, dass und warum die Präsenzunterrichte auf nur 6 Stunden pro Woche reduziert werden mussten. Wir sind also auf das Szenario vorbereitet, dass der Präsenzunterricht in dieser Form möglicherweise auch im kommenden Schuljahr weiter bestehen bleibt. Unsere Hoffnung allerdings, das können Sie sich vorstellen, geht natürlich in eine ganz andere Richtung.
Eine Idee sorgt für Irritationen. Kein Mindestabstand mehr, keine Maskenpflicht, keine Kontaktbeschränkungen. So könnte es bei unseren Nachbarn in Thüringen bald aussehen. Dann jedenfalls, wenn es nach Ministerpräsident Bodo Ramelow geht. Der linken Politiker will seinem Kabinett vorschlagen, die allgemeinen Corona-Beschränkungen zum 6. Juni aufzuheben. Anja Günther.
Ramelow verweist auf die geringen Infektionszahlen in Thüringen und setzt auf selbstverantwortliches Handeln jedes Einzelnen. Der Gesundheitsexperte der SPD-Bundestagsfraktion, Karl Lauterbach, bezeichnete Ramelows Vorstoß als ganz klaren Fehler. Lauterbach übte im ZDF deutliche Kritik.
Wir verlassen uns derzeit sehr stark auf Masken und auf Abstand halten. Gerade das jetzt zur Disposition zu stellen, gerade das aufzuheben, dass es jeder machen kann, wie er will, das ist brandgefährlich.
SPD-Parteichefin Saskia Esken erinnert daran, dass gegen das wegen der Corona-Pandemie geltende Abstandsgebot immer wieder verstoßen werde. Menschen brauchen offenbar weiterhin Klarheit, Sicherheit und Orientierung durch überregionale Regeln, sagte Esken der Zeitung Die Welt. Und Europastaatsminister Michael Roth, ebenfalls SPD, fragte auf Twitter, wer schützt jetzt die vielen Vernünftigen vor den wenigen Verantwortungslosen? Eine ähnliche Frage stellt sich möglicherweise auch Florian Herrmann, Leiter der Staatskanzlei im CSU-geführten Bayern.
Wir sind entsetzt darüber, dass Thüringen jetzt auf elementarste Schutzmaßnahmen verzichten möchte.
Der Wunsch, schnell in die Normalität zurückzukehren, sei nachvollziehbar, aber auch gefährlich, meint Unionsfraktionsvize Thorsten Frei von der CDU. Zur Vorsicht bei weiteren Lockerungen warnen grundsätzlich auch die Grünen. Die Länder müssten jetzt aufpassen, dass die Situation nicht entgleitet, so Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ganz grundsätzlich äußerte sich auch Vizekanzler Olaf Scholz, SPD, im ARD-Bericht aus Berlin.
Natürlich brauchen wir alle einen gemeinsamen Erfolg bei der Bekämpfung der Infektionsentwicklung, denn das ist ja die Voraussetzung, dass alles wieder normal laufen kann. Wir werden unsere Tracing-App haben, die es auch möglich macht, ein paar Risiken mehr einzugehen und dafür zu sorgen, dass wir unser Leben so gut wie möglich in einer neuen Normalität einrichten.
Auf Verständnis trifft Ramelows weitgehende Lockerungsidee bei der FDP. Generalsekretärin Linda Teuteberg warb im ZDF für ein konsequentes und rücksichtsvolles Vorgehen, regional differenziert.
Deshalb ist es richtig, dort, wo es geringe Infektionszahlen gibt, etwas mehr Freiheit zu erlauben.
Noch ist die Aufhebung der Corona-Beschränkungen in Thüringen nur Theorie. Und es sieht derzeit nicht danach aus, dass Ramelow große Chancen hat, die Idee in die Praxis umzusetzen. Denn die ersten Reaktionen aus dem thüringischen Kabinett fielen zumeist ablehnend aus.
Ramelow begründet seinen Plan zur Aufhebung der Corona-Regeln in seinem Bundesland ab dem 6. Juni mit den niedrigen Infektionszahlen dort. Auf Ausbrüche sollen nach seinen Plänen künftig schneller reagiert werden, bereits ab 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Dann sollen die lokalen Behörden wieder Regeln zum Infektionsschutz einführen. Thüringens Landespolitiker haben weitgehend positiv auf Ramelows Pläne reagiert. Bundesweit aber kommt Kritik von den Grünen, von der SPD und der Union, aber auch aus Ramelows eigener Partei, der Linken. Diese Politiker mahnen weiter zur Vorsicht vor SARS-CoV-2. Ihr Argument, am Virus habe sich ja nichts geändert, es bleibe gefährlich und hoch ansteckend.
HR-Info, Medienschau.
Julia Hummelsieb aus der hr-Info-Politikredaktion hat sich die Meinungen in den Zeitungen durchgelesen. Und von ihr wollte ich wissen, ja, für wie mutig halten denn die Kollegen und Kolleginnen den Vorstoß des Thüringer Ministerpräsidenten?
Ja, für ziemlich mutig. Das klingt so aus den meisten Pressestimmen. Die Mitteldeutsche Zeitung in Halle hält Ramelows Vorstoß für grundfalsch. Es sei fahrlässig in Kauf zu nehmen, dass dadurch der Eindruck erweckt wird, die Gefahr sei vorüber. Es muss befürchtet werden, dass die Menschen das jetzt genauso verstehen wollen und den zweiten Teil der Botschaft überhören, nämlich die Aufforderung Ramelows nach einem selbstverantworteten Maßhalten. In der Märkischen Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder heißt es warnend, die Zahlen geben Ramelow ja recht, die Gefahr, sich irgendwo zwischen Altenburg und Eisenach anzustecken, ist tatsächlich gering. Nun, dagegen spricht, dass auch in Thüringen die Pandemie noch nicht vorbei ist. Sie ist lediglich, und das ist viel wert, unter Kontrolle. Und die Freie Presse in Chemnitz, die versucht, das Positive zu sehen und meint, selbst wenn Ramelow statt achtsamer Schritte jetzt zu viel Getrappel zulässt, selbst wenn Thüringen abrutschen sollte, solange der Rest der deutschen Seilschaft den Absturz verhindern kann, sind Fehltritte des Einzelnen sogar hilfreich, lehrreich.
Soweit also die Meinungen aus den Zeitungen in den ostdeutschen Bundesländern. Was sagen denn die Zeitungen hier bei uns in Hessen?
Na, im Großen und Ganzen spiegeln da alle Kommentare auch eine Meinung wider. Das gilt sogar auch für die Kommentarspaltungen in den Zeitungen bundesweit. Die hessisch-niedersächsische Allgemeine in Kassel, die hält Ramelow für ungeduldig und das sei nun ein schlechter Ratgeber in der Pandemiebekämpfung. Die Zeitung meint allerdings auch, gegen regionale Differenzierung bei den Einschränkungen ist nichts zu sagen. Wenn Deutschland aber zu einem unübersichtlichen Flickenteppich wird, sinkt die Akzeptanz, die Vorschriften zu befolgen. Und das findet auch das Darmstädter Echo und schreibt von einem fatalen Signal an alle, denen es einfach reicht. Und weiter heißt es, ein Ausstieg aus dem Konzept der schrittweisen Lockerungen, wie ihn Ramelow plant, untergräbt gewiss bundesweit die Einsicht vieler Bürger in die Notwendigkeit noch geltender Schutzmaßnahmen. Vieles mag dafür sprechen, die weit weniger belasteten ostdeutschen Länder diesmal vorangehen zu lassen, aber bitte nicht so. Und Faznet, die Internetseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, warnt, wenn nun alles gelockert würde, könnte kaum mehr nachvollzogen werden, was die jeweilige Infektionsquelle gewesen sein könnte. Lokale Alarmsysteme müssen ausgebaut werden, da hat Ramelow recht. An die Aufhebung aller Beschränkungen aber wird sich die Politik herantasten müssen. Und dann blicken wir auch noch mal zuletzt nach München, da schreibt die Süddeutsche Zeitung, was auch heute in vielen weiteren Kommentarspalten bemängelt wird, Zitat, ohne Not heizt der thüringische Ministerpräsident damit den Wettbewerb um die lockersten Regelungen an.
HR Info. Corona kompakt. Am Montagmorgen.